それ乗ったから。Collective. Kreativ sein auf Knopfdruck, das können nur wenige und heute ist hier im Kollektiv-Podcast einer zu Gast, der das kann, Michael Buchinger, servus.
Danke für die Einladung, schön, dass ich da sein darf. Ich kann kreativ auf Knopfdruck sein, offenbar. Erzähl mir mehr darüber, was meinst du damit?
Seit 25 Jahren lieferst du jeden Tag Video, Podcast, Facebook-Postings, Instagram-Postings. Ich weiß gar nicht, es gibt, glaube ich, keine Social-Media-Plattform, die vor dir sicher ist, oder? Jetzt einmal ganz wenig reißerisch formuliert.
TikTok habe ich ausgelassen, weil dafür fühle ich mich zu alt.
Und wie du das machst, jeden Tag auf diese neuen Ideen zu kommen, das klären wir jetzt.
Sehr gerne.
Ich habe einen Mord begangen, damit wollte ich eigentlich anfangen, mit dir zu reden. Und zwar habe ich gestern meinen inneren Schweinehund umgebracht.
Ja? Super.
Der innere Schweinehund, der mich immer daran hindert, neue Ideen auch umzusetzen. Nämlich, ich glaube, du hast so eine ähnliche Tat begangen, oder? Wie lange machst du das jetzt schon?
Also ich mache diese YouTube-Videos zumindest seit 10 Jahren. Damit habe ich 4 Jahren angefangen, im Jahr 2009. Da war ich 16-jähriger Schüler und habe eben mit YouTube-Videos begonnen aus ziemlicher Langeweile. Und irgendwie hat sich das dann weiterentwickelt und mit der Zeit kommt noch dazu, also Instagram, Facebook und jetzt auch Podcast, das heißt, ich mache jede Woche relativ viel Verschiedenes. Mhm. Ja, aber es macht bis jetzt auch noch Spaß.
Du musst wahnsinnig viel Verschiedenes. Podcasting bist du jetzt auch eingestiegen, aber das ist ja nicht einmal eine Zweitverwertung von den Dingen, die du über YouTube schon machst, sondern du machst ja extra Podcasts eigentlich mit eigenen Themen, oder?
Ja, das stimmt. Das ist richtig. Ich glaube, in meinem Podcast Buchingers Tagebuch bin ich ein bisschen, also ich rede über ernstere Themen als auf YouTube, weil YouTube ist für mich einfach so eine Spaßplattform. Da kann man halt lustige Dinge machen. 5-minütige Clips davon, wie ich irgendeine Torte backe und möglichst lustig dabei bin. Und in meinem Podcast versuche ich dann schon über ein bisschen Alltäglicheres oder vielleicht auch Ernsteres zu sprechen. Nicht immer, aber doch. Genau, deswegen ist es eigentlich vom Inhalt her schon relativ anders. Der einzige gemeinsame Nenner bin immer ich. Es geht immer um mich.
Genau, und trotzdem schaffst du es immer wieder komplett neue Themen aufzurollen und die Leute dabei auch wahnsinnig leicht und schnell mitzunehmen. Man sagt ja sozusagen so, ja, genau so geht es mir auch, wie es ihm da gerade geht. Also die Alltagsschwierigkeiten der Leute, kann man sagen, in den YouTube-Videos zumindest, werden hier ganz, ganz oft thematisiert, oder? Ja, wie bist du draufgekommen, dass das ein Erfolgsrezept ist?
Ich habe ja zu meiner Zeit ganz, ganz viele von diesen Workshops besucht, wo irgendwie so Unternehmen dir beibringen, wie du gut YouTube-Videos machen kannst. Und da war natürlich immer der Rat dabei, egal was du machst, es muss immer gut nachvollziehbar, also relatable sein. Und der Zuschauer oder die Zuschauerin muss sie immer denken, ja, dieses Problem kenne ich. Und es war dann, also ich wusste, dass man das so machen soll, aber es war eigentlich immer meine Absicht, einfach Geschichten zu erzählen, wo ich mir dachte, okay, damit können sie die Leute hoffentlich identifizieren. Ich mache so ein Format namens Michaels Hassliste, wo ich über Dinge spreche, die mich so im Alltag nerven und die ich ganz besonders hasse. Und ich glaube, das ist so ein Format, wo echt viele Leute dann was entdecken, wo sie sagen, ja, das geht mir genauso. Und das freut mich natürlich, weil ich glaube, da baut man dann irgendwie eine andere Bindung auf, wenn man sich denkt, okay, der hat offenbar die gleichen Probleme im Alltag wie ich.
Dazu ist YouTube ja auch wirklich die richtige Plattform. Da geht es ja ganz viel um Personality natürlich und um die einzelnen Menschen. Aber jetzt bist du schon wirklich Unikat, auch im deutschsprachigen Raum, aber sogar international gesehen. Mir fällt eigentlich kein YouTuber ein, auch aus Amerika, der das also so macht, wie du das machst. Einerseits sehr, sehr auf die persönliche Ebene runtergebrochen. Und andererseits aber schaust du, dass du Leute eben abholst, vielleicht auch ein bisschen mit ihren Problemen. Weil es kann jetzt sein, zum Beispiel die Hassliste. Ist das wirklich immer hundertprozentig echt? Ist es so, dass du sagst, also das hasse ich jetzt wirklich komplett? Oder wirst du auch manchmal Leute abholen und mit ins Boot holen? So quasi, sie sind nicht allein. Ist da ein bisschen gestaged?
Ja, ich meine, hassen ist natürlich, es ist ein bisschen gestaged, weil hassen ist immer ein sehr starkes Wort und oft sind es einfach Dinge, die nerven mich oder da denke ich mir in dem Moment, oh, das ist ärgerlich, aber eine Sekunde später habe ich schon wieder vergessen. Ich habe mir natürlich zum Beispiel jetzt in Corona-Zeiten gedacht, okay, vielleicht kommt es gut, wenn ich ein bisschen mehr auf diesen Corona-Alltag eingehe. Mhm. Der hat mich persönlich als Selbstständiger jetzt nicht so sehr erschüttert wie vielleicht manchen anderen und da habe ich schon versucht, da ein bisschen die Leute abzuholen und da kann man sagen, ist ein bisschen gestaged. Ansonsten, ja, ich mache dieses Format zum Beispiel jetzt auch schon seit 6 Jahren und ich fühle mich, manchmal ist es schwierig, dann neue Dinge zu finden, die ich hasse, aber bis jetzt ist es mir immer gelungen und wenn es mir mal nicht gelingt, dann frage ich einfach in meinem Freundeskreis und die geben mir dann immer irgendeine Inspiration.
Genau, das ist das Thema auch unseres Gesprächs, das Thema Inspiration nämlich. Wo kommt deine Hauptinspiration her? Schaust du Sachen im Fernsehen an oder ist es nur der Freundeskreis? Persönliche Erlebnisse oder wird dir auch was zugetragen?
Gute Frage. Ich glaube, es ist wirklich eine Mischung, weil ganz oft passiert es mir, wie du sagst, dass ich was im Fernsehen sehe, aber dann ist es oft der Gedanke, ich sehe zum Beispiel einen Sketch oder irgendeine lustige Diskussionsrunde und denke mir so, okay, das geht in die richtige Richtung, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich das ein bisschen besser und lustiger machen könnte und da versuche ich solche Ideen irgendwie abzuwandeln und ich habe wirklich, ich bin einer dieser Menschen, ich gehe so mit meinem iPhone durchs Leben und schreibe mir die ganze Woche irgendwelchen Notizen auf, irgendwelche Beobachtungen, die ich gemacht habe und dann wird das verwertet, entweder in einer Hassliste oder in einem Podcast. Das heißt, ich versuche immer schon ein paar Pointen vorzuschreiben oder gewisse Gedankenstränge, die ich dann weiterspinnen möchte, zu notieren und so passiert es dann irgendwie. Aber ich bin mittlerweile schon so drauf gedrillt, dass ich mindestens einmal die Woche was abliefern muss, dass das irgendwie schon gut funktioniert, wie so eine gut geölte Maschine.
Genau, aber die gut geölte Maschine, die muss ja auch immer wieder mal repariert werden oder geschmiert werden natürlich. Hast du da überhaupt noch nie ein Problem gehabt, dass dir die Ideen ausgehen?
Na sicher. Und es gab auf jeden Fall Zeiten, da habe ich entweder sehr wenige YouTube-Videos gemacht oder wenn ich welche gemacht habe, dann nur relativ schlechte. Im Moment habe ich einen Rhythmus, wo ich einen Podcast die Woche, ein YouTube-Video die Woche mache. Eine Zeit lang war ich aber bei so einer deutschen YouTube-Netzwerk unter Vertrag und ein Teil, also ein Punkt in meinem Vertrag war, dass ich 3 Videos die Woche machen muss und das war ein bisschen zu viel. Also wenn du wirklich 3 relativ gute Ideen in der Woche bringen sollst, da ist einfach nicht immer ein Hit dabei und das war so die Zeit, ich glaube, da hat sich zwar der YouTube-Algorithmus sehr über mich gefreut, weil ich den regelmäßig gefüttert habe, aber es war einfach, viele dieser Videos waren einfach Nonsens, einfach nur so Füller. Weil ich mir dachte, okay, ich muss das jetzt machen, es steht in diesem Vertrag, genau. Aber das hat sie dann eh irgendwann wieder aufgehört und jetzt versuche ich, na natürlich muss man das irgendwie regelmäßig machen, sonst bringt sie auch nichts, weil wenn ich sage, ich mache jetzt nur Videos, wenn ich gute Ideen habe, dann melde ich mich 2-mal im Jahr wahrscheinlich, aber eine gewisse Regelmäßigkeit schadet natürlich nicht.
Ich kann mir vorstellen, dass man das ziemlich unter Druck setzt, natürlich. Und vor allem, du bist ja auch allein. Weil die meisten Leute, die es auch auf YouTube gibt, sind ja nicht alleine unterwegs, also komplett alleine. Ich meine, bei dir gibt es zwar Gastauftritte natürlich, gar keine Frage, aber im Endeffekt bist du ja du die Show und auch der Kanal. Also ist natürlich besonders schwerwiegend. Ja?
Das stimmt, das hängt an mir. Ich meine, bei der Produktion habe ich ganz oft Unterstützung von meinem Freund. Das ist natürlich sehr nett. Da habe ich mir echt einen Beziehungspartner ausgesucht. Das war keines der Aufnahmekriterien. Aber es hat eigentlich gepasst, dass sich der so gut mit Kamera und Filmen auskennt. Und ansonsten versuche ich das manchmal ein bisschen zu trennen. Ich bin natürlich auf meinem Kanal ein bisschen anders als im echten Leben. Das heißt, auch wenn jetzt irgendwas, es hängt nur an mir, aber auch wenn dann irgendwas einfach schlecht ist, kann ich immer noch sagen, na ja, aber so bin ich ja nicht wirklich. Das war jetzt nur meine Kunstfigur, die da wieder irgendein Blättchen verzapft hat. Und das ist immer ganz schön, wenn man sich so ein bisschen rausreden kann.
Es gibt also die Kunstfigur Michi Buchinger. Wie ist denn die im Vergleich zum echten?
Sie aufgedreht, sarkastisch und die Leute sagen dann so, ich bin sicher, wenn du in einer Gruppe bist, dann bist du immer der Lauteste und bringst immer so sarkastische und gemeine Kommentare. Und ich finde aber, wenn ich in einer Gruppe oder in einer Runde bin, bin ich relativ höflich und zurückhaltend. Das heißt, ich bin immer so der Typ Mensch, ich denke mir meinen Teil, ich schreibe mir das dann auf und dann sage ich es auf meinem YouTube-Kanal. Aber so im echten Leben bin ich relativ gesittet, also so wie die meisten Leute eigentlich.
Ich bin ja auf dich gekommen wieder mal, weil ich ja auch in Wien unterwegs bin und entweder habe ich mich getäuscht und das warst gar nicht du oder du bist gerade zufällig, ich glaube, mit deinem Freund E-Scooter gefahren. Kann das sein?
Also das würde ich nie im Leben machen. Nein,
okay.
E-Scooter ist einer der Dinge auf meiner Hassliste. Es tut mir sehr, sehr leid. Ich verwechselt. Warst du ebenfalls auf einem E-Scooter unterwegs?
Ich war auf meinem E-Scooter unterwegs und ich habe dich nicht verwechselt, weil ich dich gesehen habe, sondern weil ich dich gehört habe. Ich habe mir gedacht, dieses Lachen, das kenne ich von dir.
Und dann habe ich mir gedacht, das markante Buchinger Lachen.
Das ist der Michi. Und dann habe ich mir gedacht, der ist ja perfekt für den Podcast natürlich, wenn es ums Thema Inspiration geht und Ideen. Ja, genau. Also du fährst nicht
E-Scooter. Also ich muss sagen, ja, ich meine, es ist natürlich schön für dich, dass du das für dich entdeckt hast und ich hoffe, du bist sehr glücklich damit, aber ich traue mir das nicht. Ich glaube, das ist mir ein bisschen zu gefährlich. Und es gibt ja so, also ist es jetzt mittlerweile schon geregelt, wo man fahren soll? Weil ich habe immer das Gefühl, ich werde über den Haufen gefahren.
Ja, einfach am Radlweg oder auf der Straße, wenn es keinen Radlweg gibt natürlich. Aber am Gürtel nicht zum Beispiel. Es gibt auch ein paar, die fahren dann den Gürtel entlang. Also ich muss auch sagen, in Wien halt eine Hauptverkehrsstraße und da ist natürlich Radfahren verboten, oder gibt es eher einen Radweg. Und mir hat es auch schon zwei, dreimal richtig hingeknallt auf den Boden. Und das merkt man sich dann ein paar Tage, aber dann lernt man es auch dadurch. Ist ein bisschen wie Skateboardfahren eigentlich. In der Hinsicht. Nur ein bisschen.
Ich bin ja noch nie Skateboard gefahren, aber ich habe zwei Dinge jetzt mehr auf meiner Bucketlist, E-Scooter und Skateboard, und vielleicht will jetzt mein Pferd.
Ja, auf jeden Fall sollte man aufpassen oder Protektoren tragen zum Beispiel. Sieht zwar blöd aus, würde sich aber eigentlich.
Trägst du Protektoren?
Noch darf nicht, aber einen Helm zumindest, ja. Immer nur.
Ein Helm, also, das ist schon mal aller Anfang, ja.
Am Kopf immer nur geschützt. Genau. Und.
Super, sehr vorbildlich.
Ja. Zum Thema Kreativität und Eingebungen. Du hast ja auch schon gesagt, öfter mal, du wirst von der Muse geküsst. Wie ist das bei dir? Was ist für dich die Muse? Weil ich habe mal mit einem Medium über das Thema gesprochen und die hat gemeint, Musen sind teilweise auch so Lichtwesen, können vielleicht Verwandte sein oder sowas, oder Schutzengel zum Beispiel könnte auch eine Muse sein. Hast du das Gefühl, dir sagen auch manchmal irgendwie Musen oder die Muse sagt dir was ein, irgendwie die Ideen kommen wie von selber? Oder
bringst du dich also spannend, dass du das sagst, weil ja, sie kommen irgendwie wie von selber, weil es gibt auf jeden Fall, das sind Durststrecken, da habe ich keine Ideen, irgendwie so, als würde mir nichts einfallen. Und dann plötzlich ist es so, dort, wo vorher nichts war, ist auf einmal total viel und es ist so, als würde irgendwie jemand an mir ziehen und sagen, ja, geh in die Richtung und so weiter, und dann ist es wie ein Sprudel, wie so ein Springbrunnen an Inspiration, und ich finde das halt manchmal so komisch, wenn es halt wirklich eine Woche vorher noch wirklich eine Durststrecke war. Jetzt habe ich mehr Ideen als vorher und ich weiß nicht, woran es liegt.
Also du bist momentan in einer regelrechten Hochphase, was Ideen betrifft, meinst du?
Ja, mal so, mal so. Es kommen schon wieder neue Ideen rein. Ja, kann man sagen.
Wenn man sich jetzt die britischen YouTuber Dan und Phil zum Beispiel anschaut, die haben ja auch quasi gewechselt, oder was heißt gewechselt, die wechseln auch zwischen verschiedenen Genres hin und her. Also sie haben angefangen, über YouTube einfach Dinge zu machen, dann haben sie einen eigenen YouTube-Kanal gemacht und irgendwann bei der BBC irgendwie fürs Fernsehen plötzlich was gemacht und dann sind sie auf die Bühne gegangen und beim Radio sind sie auch noch tätig geworden. Wie ist es für dich gewesen, diese Komfortzone auch zu verlassen? Weil auf YouTube, das ist ja so ein geschützter Raum, da ist kein Publikum. Aber wie fühlt sich das an, da plötzlich auf die Bühne zu gehen damit? Und warum tut man sich das an, wenn es eh schon funktioniert und man seine Ruhe hat?
Ja, oder? Sorry, jetzt habe ich den Tisch gestoßen. Es war spannend, ich hatte das immer so als kleinen Wunsch, dass ich auf die Kabarettbühne gehe. Weil wenn ich so meine Vorbilder anschaue oder Leute, die ich eine Zeit lang idolisiert habe, dann waren das selten YouTuber, sondern halt eher so klassische Komiker, wo ich mir dachte, keine Ahnung, Steve Martin, John Rivers, diese ganzen Comedy-Legenden, wo ich mir dachte, gut, die sind jetzt nicht unbedingt bekannt für ihre YouTube-Kanäle, sondern für ihre Bühnenkarrieren. Und dann dachte ich mir, ich will es auf jeden Fall mal ausprobieren. Und irgendwann, ich hatte zwar immer noch das Gefühl, dass das mit YouTube ganz gut klappt, nur ich dachte mir, auf YouTube kannst du halt wirklich, zumindest in meiner Größe, nur Geld verdienen, wenn du entweder, also wenn du halt Werbedeals eingehst, wenn du jetzt in jedem zweiten Video sagst, hier trinke ich jetzt diesen Proteinshake und der ist total lecker und dann kriegst du halt Geld dafür. Das ist schön und gut und ich finde das ja wirklich nicht schlimm, nur ich dachte mir, wäre es nicht einmal schön, Nummer eins, das auszuprobieren, was ich schon lange ausprobieren will, nämlich auf die Bühne zu gehen und dann also auf ein bisschen ehrlichere Weise Geld zu verdienen, weil ich finde, das ist halt wirklich, die Leute zahlen Eintritt, keine Ahnung, 10, 20 Euro, sie kriegen dafür 2 Stunden Entertainment und es ist kein Sponsor dazwischen, das heißt, die Menschen haben Spaß, kriegen hoffentlich was für ihr Geld und ich werde dann für meine Arbeitszeit bezahlt. Das fühlt sich irgendwie recht normal und altmodisch an und deswegen fühle ich mich in dieser Szene auch sehr wohl. Und was ich auch spannend finde, im Kabarett kannst du halt jeden Abend genau das Gleiche sagen und niemand kriegt es mit, es sei denn, er kommt 2-mal.
Wollte ich gerade sagen, ja genau. Aber das ist ja auch ein Riesenunterschied von einem YouTube-Video, das man sich mal eben so ausdenkt und ein bisschen so halb aus der Hüfte schießt vielleicht, sich dann plötzlich ein Skript zu überlegen für einen Abend, oder? Wie hast du denn das gemacht? Oder hast du ein Talent dafür entdeckt, die Texte zu merken?
Ich habe es dann tatsächlich irgendwie dieses Talent entdeckt, das hatte ich schon in der Schule. In der Schule mussten wir ganz oft, ich verstehe ja nicht, was der Sinn davon war, aber halt so Gedichte und Texte auswendig lernen. Aber wenn das der Fall war, dachte ich mir, super, ist eine leicht verdiente Note für mich, weil ich merke mir diese Dinge eigentlich ganz gut. Und ich habe mich dann so über 3 Monate hingesetzt und halt irgendwie ein Skript geschrieben und mir gedacht, okay, was kann ich auf der Bühne abdecken, was ich in meinen YouTube-Videos nicht mache. Das heißt, es war wieder ein bisschen persönlicher, es geht so ein bisschen mehr um Familie, vielleicht auch schwierige Situationen, die dann aber doch irgendwie lustig werden. Und da habe ich mir gedacht, gut, das ist was anderes, das würde ich in einem YouTube-Video nicht ansprechen, deswegen mache ich das auf der Bühne. Und ich habe dann doch einen Monat damit verbracht, das halt jeden Tag vor dem Spiegel zu üben. Und dann hat es irgendwann, ist es gesessen. Und natürlich war ich sehr nervös, weil ich mir dachte, bei einem YouTube-Video ist es so, du sprichst in die Kamera und du kriegst eigentlich kein Feedback. Am Schluss sagen die Leute, okay, Daumen nach oben oder Daumen nach unten und schreiben vielleicht einen Kommentar. Aber auf der Bühne merkst du halt sofort, was funktioniert und was nicht. Aber das fand ich auch gut, weil mein Skript bei meinem ersten Auftritt war sicher anders, als es das jetzt ist, weil sie die Witze einfach weiterentwickelt haben, weil ich die aussortiert habe, wo ich gemerkt habe, okay, das funktioniert einfach nicht. Es ist was Neues dazukommen. Also das ist irgendwie so, auch wenn ich sage, es ist jeden Abend das Gleiche, es entwickelt sich schon ein bisschen weiter.
Schauen wir mal kurz rein, wie es bei deinem Programm aussieht. Das ist ja im Herbst, habe ich gehört, wieder startet. Da traust du dich wieder auf die Bühne, oder?
Yes, ich traue mich, sofern es möglich sein wird, aber ich glaube schon.
Hello, Friends! Michael Buchinger hier. Meine Geschichte heißt 50 Shades of... Das wird jetzt besonders unangenehm, denn die Geschichte handelt von Sex. Ich bin bis hierhin oben voll mit Hass und bereit, diesen Hass einfach rauszulassen. Die Flüchtlinge kriegen von der Caritas Smartphones geschenkt und außerdem glaube ich, die Welt ist eine Scheibe. Super, danke für diese Auskunft, Onkel Hans. Ich wollte eigentlich nur wissen, wo die Toiletten sind. Ich als schwuler Mann habe schon die Sorge, dass ich in Flammen aufgehe, wenn ich eine Kirche betrete. Wir bitten dich, erhöre uns. Ich mag meine Kinder, wie ich meine Lesbenpornos mag. Also am liebsten eigentlich gar nicht. Längste Zeit war meine liebste Ausrede, und ich weiß, es ist ein bisschen ungustiös, aber Durchfall. Bitte, lieber Gott, nimm dieses Kind Jennifer und mach eine kleine Lesbe aus ihr. Ja, ich habe so in etwa das Schamgefühl der meisten Kandidaten bei Teenager werden Mütter. Ich habe einfach panische Angst, dass meine Mama stirbt, ja?
Da
ich schreibe so 3-mal am Tag.
Ich buche
so,
hey, seine eigenen alten
Witze,
oder
wie? Hast du Atembeschwerden? Ja. Alles okay mit dir? Bitte schreib mir. Oh. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass ich einfach um einiges schneller laufe, wenn ich so das Gefühl habe, vergewaltigende Priester sind hinter mir her. Es passiert mir nie, dass ich nachts nackt alleine zu Hause bin und mir denke, weißt du was, das ist einfach nur geil. Am ersten Tag dachte ich mir, super, ein gemeinsamer Urlaub mit Lucia, wir werden gemeinsam baden, ein bisschen schwimmen. Am 7. Tag dachte ich mir, ich hoffe, sie ertrinkt im Ozean. Und das ist das Ende meiner Geschichte. Dankeschön. Danke.
Ja, es ist ein bisschen ein wilder Zusammenschnitt, aber ja,
Querschnitt halt. Ich finde das ganz spannend. Ich habe diesen Trailer schon so lange nicht mehr gesehen. Den hat so eine Bekannte für mich gemacht. Und ich finde es wirklich amüsant, dass das einfach so random Clips sind, ohne Zusammenhang. Zack, zack, zack. eine Aussage nach der anderen und das bitte kauft die Tickets.
Ja, okay, das ist sogar nicht so irgendwie so komplett tot produziert von irgendeiner Booking-Agentur, die 2 Milliarden Buchinger-Tickets verkaufen möchte, sondern es hat eine Freundin gemacht. Okay, lustig.
Sehr eine nett. Bekannte, habe ich Bekannte. Gesagt.
Eine Bekannte, Entschuldigung, nicht zugehört. Bist du damit zufrieden? Ist es im Herbst wieder das gleiche Programm, das die Leute vielleicht schon kennen, oder kommt was Neues eigentlich?
Das ist die heiße Frage, weil ich frage mich, ob man sich nach so einer Zeit wie Corona auf die Bühne stellen kann und so tun kann, als wäre nichts gewesen. Oder ob die Leute sich auch freuen, wenn mal jemand auf einer Bühne steht und es nicht um Corona geht. Weil ich habe das Gefühl, es wird in nächster Zeit und überall nur um dieses Thema gehen, tut sie ohnehin schon. Mhm. Ich überlege mir es noch, ich habe jetzt eine Sommerzeit.
Hast du das jetzt neu für dich oder quasi neu für dich entdeckt, dass das zusätzlich zu YouTube etwas ist, wo du sagst, du brauchst diesen Schub vor Publikum auch zu stehen? Weil es ist ja nicht angenehm, weil es gibt ja zum Beispiel diesen, wer hat das gesagt, David Letterman, glaube ich. Und außerdem, vor allen Dingen Harald Schmidt auch, hat zum Beispiel mal gesagt, man wird ja nicht dafür bezahlt, was man da macht, sondern wie groß das Publikum ist, dass man sich aussetzt. Also je größer das Publikum ist, dem du ausgesetzt wirst, desto höher ist dann auch dein Gehalt. So hat er das formuliert. Ist das bei dir,
ja, genau.
Ist das bei dir so, dass du sagst, bring it on?
Es ist kein Genuss. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich dachte mir, okay, dass man beim ersten Auftritt nervös ist, das ist klar. Dann dachte ich mir, okay, beim 10. bin ich jetzt auch noch nervös. Es ist jetzt nie so, dass ich sage, ja, heute Abend bin ich da auf der Bühne und ich habe nur so richtig Spaß, wenn ich auf der Bühne bin. Mhm. Ich genieße es schon, wenn ich dann oben bin, passt's. Ja, dann habe ich ja gute Zeit und ich glaube, das Publikum merkt ja, ob man Spaß hat oder nicht. Und deswegen versuche ich wirklich Spaß zu haben. Aber das schönste Gefühl ist natürlich, wenn man von der Bühne abgeht und das Gefühl hat, jetzt habe ich die Leute gut unterhalten. Aber ich habe es auf jeden Fall ein bisschen gebraucht, diese Challenge, weil mir wird relativ schnell fad. Das heißt, nach so 10 Jahren YouTube und noch 2 Jahren Podcast oder 1,5 Jahren Podcast, da braucht man halt irgendwann mal was, wo man sagt, okay, ich würde jetzt mal was Neues und ich will wieder ein bisschen gefordert werden. Das heißt, ich bin gespannt, wann ich dann den Punkt erreiche, wo ich sage, okay, das Kabarett ist mir jetzt auch schon wieder ein bisschen zu fad. Mhm. Und was mache ich dann? Ich weiß nicht. Politik.
Politik, ich würde gerade sagen, wunderschön. Ja, ich denke doch, wenn man plakatieren würde, gell, hättest du schon deine Stimmen. Und naja, es gibt ja auch andere Kandidaten, wir wollen jetzt keine Namen nennen wahrscheinlich, aber die ja auch darauf aus sind, einfach unser Steuergeld in Form von Parteienförderung zu bekommen. Da wäre es bei dir eh besser aufgekommen für die Projekte in Wahrheit, oder?
Na sicher, außerdem kann ich mir ein schönes Quant kaufen, also ich würde es halt wirklich nur investieren in so Fashion.
Fashion. Was willst du uns damit sagen eigentlich, mit all dem, was du machst? Wenn jetzt dann die Leute irgendwann mal in 200 Jahren mal googeln und schauen, was ist denn da mit diesem Michael Buchinger eigentlich? Warum hat der das gemacht, was er macht eigentlich? Was treibt dich an? Ist es der Wunsch, geliebt zu werden? Oder ist es ein Vermächtnis hinterlassen, Spuren im Sand?
Ich glaube, so hat es natürlich angefangen. Ja, ihr wollt wahrscheinlich einfach geliebt werden oder Leute unterhalten und das war so der Ansporn dafür, diese ganze Sache zu starten. Aber ich glaube, mittlerweile, ich will halt vielleicht den Leuten zeigen, dass es auch okay ist, über sich selbst zu machen, weil das fehlt mir ganz oft in meinem Umfeld oder sei es jetzt in den Medien und so weiter. Ich habe das Gefühl, die Leute nehmen mir alles so ernst und ich will den Leuten halt zeigen, okay, ich kann über mich selbst lachen, ich kann über andere Leute lachen, ich kann trotzdem ein politisch aktiver Mensch sein und gewisse Dinge ernst nehmen, aber grundsätzlich nehme ich das Leben halt mit Humor und ich bin sicher, das ist die Message von ganz, ganz vielen Kabarettistinnen und Kabarettisten, aber auch von mir, wenn vielleicht irgendwie mitschwingt, dass es jetzt nicht, dass ich kein Opfer bin, weil der liebe Gott mich homosexuell gemacht hat, dann finde ich das auch schön, weil irgendwie habe ich auch das Gefühl, jeder kann seine Geschichte erzählen, wie er oder sie möchte, nur mir hat es ja immer genervt, dass ich in meiner Jugend zu Leuten zugehört habe, die von ihrem Coming-out oder von ihrem Leben als Schwuler gesprochen haben und dann immer so getan haben, als wäre das Schlimmste, was einem passieren kann. Und ich denke mir, ich habe eigentlich ein ganz normales Leben und wenn ich das irgendwie den Leuten auch mitgeben kann, ist das auch schön, aber mein Grundmessage ist halt einfach Humor, take it easy, so ist nicht so schlimm.
Ja, es ist sehr schön.
Das ist eine gute Message.
Das ist eine sehr schöne Message und auch sehr selbstlos eigentlich. Ja? Also da, du opferst dich da natürlich auf, aber es wird da schon Spaß machen, sonst würdest du es ja nicht tun natürlich. Ja?
Na aber, sicher.
Ist es mittlerweile eigentlich ein Selbstläufer geworden, diese ganzen Einladungen auch ins deutsche Fernsehen? Oder hast du einen Agenten, einen Manager, der sich im Hintergrund darum kümmert und dir die coolen Deals zubeholt?
Ich habe eine Agentin, die Julia Sobieszek, und die macht es sehr, sehr gut. Ich glaube, es ist mal mehr, mal weniger. Also es gibt wirklich so Zeiten, da habe ich das Gefühl, da bin ich sehr gefragt und die Anfragen kommen von selbst. Und dann gibt es andere Zeiten, da muss sie halt wirklich alle Hebel in Bewegung setzen, damit ich irgendwo sein darf. Es gibt immer so Phasen und darauf habe ich mir schon eingestellt. Im Moment jetzt für Corona, also wegen Corona war jetzt eine Zeit lang nichts, aber was ich auch spannend fand, ist, es hat sich dadurch dann auch einiges Neues ergeben. Also ich glaube, die Leute, besonders in diesen düsteren Zeiten, suchen ja dann immer noch irgendwie Unterhaltung oder vielleicht auch noch was Oberflächlichem. Und dann haben sie doch einige Leute wieder bei mir gemeldet. Das heißt, meine Karriere ist immer so auf und ab und im Moment geht es wieder ein bisschen bergauf und das freut mich natürlich.
Manchmal gehen deine Videos ja wirklich in die Abteilung Live-Coach schon fast hinein, ja. So, kannst du dir vorstellen, einmal so Eckhart Tolle Style, ich weiß nicht, ob du den kennst, dann in der Mitte von einem Stadion zu sitzen und einfach zu referieren über deine Erlebnisse und die Leute hören dir zu und denken sie, Wahnsinn, der hat's drauf, der hat sein Leben super im Griff, so inspirierend.
Möglicherweise, aber ich glaube, das kann man, also mit 27 kann man das noch nicht machen, aber wenn ich dann irgendwann mal 40 bin, dann auf jeden Fall, weil ich habe das Gefühl, es gehört da irgendwann im Leben oder in der Karriere eines jeden Komikers dazu, dass man dann kurz ernst wird und sagt, in meinen letzten 40 Jahren habe ich Folgendes gelernt. Und dann bringe ich so ein Buch raus, entweder wie Eckhart Tolle oder eher wie Thomas Brezina, wo ich jetzt so sage, was mir passiert ist, wie ich nie aufgegeben habe und so weiter. Und das kann ich mir natürlich vorstellen. Und ich glaube, das ist auch, also die Leute geben für sowas ja gern Geld aus, weil du das Gefühl hast, okay, ich investiere in meine Zukunft.
Genau, das ist schon angesprochen. Ja, es ist ganz wichtig, dass man überhaupt als Publikumsliebling und als Humorist, der dafür bekannt ist, eine gute Stimmung reinzubringen, dass man dann im Alter ganz griesgrämig und ernst wird und dann wirklich den Leuten auch einmal moralisch erzählt, was eben Sache ist. Ja, das ist total super. Das haben wir in der letzten Zeit öfter beobachtet auch, weil ja natürlich die Künstler aufgestanden sind. Und das ist ja, und gesagt haben, die Kunstförderung und so durch Corona. Also es war auch schön zu bemerken, es ist halt auch nicht immer lustig. Und es ist auch okay, dass es nicht immer lustig ist, weil von irgendwas muss man ja leben in unserer schönen Gesellschaft, wo es nur um Geld geht und wo man auch die Miete zahlen muss irgendwo. Zumindest, es geht ja nicht für jeden nur um Geld. Also für dich ganz bestimmt nicht, weil ich denke mal, wenn du dir das antust, das ist ja, die Leute glauben dann, ja, das ist ja kein, der macht ja nur aus Spaß da seine Sachen. Aber in Wahrheit verbringst du wahrscheinlich viel mehr Stunden am Tag mit Arbeit als jemand, der einfach in ein Büro geht. In Wahrheit, also 8 Stunden halt. Und danach hast du den Kopf meistens wieder frei, sage ich mal, unter Anführungszeichen. Und bei dir geht es ja wirklich 24/7 eigentlich. Und du hast ja viele Termine, die auch durchgeschüttelt sind, oder? Es ist einfach integriert in deinen Alltag 24 Stunden, oder? Oder hast du Momente, wo du wirklich völlig abschaltest?
Es hat halt so viel mit mir zu tun.
Ja,
ich habe schon, also im Urlaub kann ich ganz gut abschalten. Natürlich produziere ich auch dann manchmal Inhalte. Ich bin mir nie sicher, was ich so als Arbeit bezeichnen soll und was nicht. Weil es gibt ganz viele Leute oder meine Kolleginnen und Kollegen aus der Influencer-Welt, die sagen, ich habe heute ein Bild von meinem Frühstück gepostet, also habe ich schon gearbeitet. Ich finde, für mich ist das nicht Arbeit.
Ja.
Das ist für mich etwas, was ich so mache, als Hobby, was mir halt Spaß macht. Dann dieses ganze Überlegen und lustig sein, das ist für mich schon weit. Und wie du richtig sagst, also ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich mehr arbeite als manch andere, aber ich bin halt immer irgendwie, ich habe immer den Hintergedanken, okay, was kann ich als nächstes machen, was kann ich verwerten? Und dadurch, dass ich halt jetzt, natürlich, ich habe vorher die Kunstfigur angesprochen, aber es basiert ja immer noch auf mir, das heißt, das bin immer ich. Ist jetzt nicht so, als wäre ich Schauspieler und ich sage, jetzt mache ich das, dann lege ich diese Rolle wieder ab. Mhm. Es ist schon mir sehr nahe und mir sehr verbunden. Das heißt, ich weiß auch nicht, wie lange ich sowas machen kann. Die Leute irgendwann die Nase gestrichen voll von mir. Da muss ich mal was anderes suchen.
Ja, was ja die meisten verschiedenen YouTuber machen, zum Beispiel auch Red and Link oder so, sie ändern natürlich auch den Content in Wahrheit massiv. Im Lauf der Zeit, was ja bei dir jetzt auch nicht so wahnsinnig zu beobachten ist in Wahrheit. Ne? Du hast ja, aber das ist auch nicht schlecht, weil vor allen Dingen in Österreich ist ja YouTube noch sehr langsam im Wachstum begriffen, immer noch, glaube ich. Hast du auch viele deutsche Fans?
Ich habe großteils deutsche Fans, also ja. Irgendwie so, ich glaube, 55% oder 60% aus Deutschland, aber es hat natürlich auch den Grund, dass Deutschland ein bisschen größer ist und ich glaube, das verteilt sich dann anders, wenn ich diese Statistiken richtig verstanden habe. Ich hätte jetzt auch für dieses Jahr eine relativ große Deutschland-Tour geplant gehabt, aber das ist jetzt natürlich ins Wasser gefallen, aber mir hat es eher ein bisschen nervös gemacht, weil ich dann nie sicher bin. Also gut, diese Videostatistik scheint Indiz dafür zu sein, dass es doch in Deutschland auch funktioniert, weil sonst würden nicht so viele Deutsche das schauen. Nur auf der Bühne, meine österreichische Art oder die Referenzen auf die österreichische Kulturszene, die ich da mache, ob das dann in Deutschland genauso sehr Anklang findet, da war man irgendwie unsicher. Deutscher Humor, österreichischer Humor. Ich habe eine Zeit lang in Berlin gewohnt und ich habe das Gefühl, da fand mich niemand lustig. Das war halt irgendwie so, wovon spricht er? Wir verstehen ihn nicht.
Ja, vielleicht warst du einfach auf den falschen Bühnen unterwegs oder so. Es ist ja gerade beim Kabarett, sage ich auch immer Freunden, ist ja der Vorteil. Und auch auf YouTube ist eigentlich ein ähnliches System, dass ja das Publikum sich den Künstler sucht in Wahrheit oder den Interpreten sozusagen und nicht umgekehrt. Also man liefert einfach mal und dann schaut man sozusagen, wer kommt jetzt da. Und wenn du dir die Karriere anschaust von diesen langjährigen Kabarettisten, die das einfach schon seit 30 Jahren machen, da ist ja niemand wirklich mehr im Programm, der sagt, also das finde ich nicht lustig, das, was der Hader da macht. Man kauft sich ja kein Ticket für den Hader. Richtig. Man kauft sich ja kein Ticket für den Hader, wenn man den Hader nicht lustig findet. Und somit ist es eigentlich Spielen vor Freunden, kann man schon sagen. Und trotzdem, ich habe einmal.
Das kann man schon sagen.
Und trotzdem habe ich.
Aber weißt du, was lustig ist?
Okay. Du hast den Vorteil von Start weg, das wollte ich auch sagen. Dass du von Anfang an eigentlich ja quasi unter Freunden spielen kannst, weil Leute sagen, oh, das ist nett. Also die müssen nicht einen neuen Interpreten ausprobieren, sondern die kennen dich schon und schauen sich das Bühnenprogramm an auch. Oder?
Klar, die kennen wir aus dem Internet, das ist ein großer Vorteil. Einige Kabarettveranstalter hatten dann aber auch die Sorge, dass da halt ein Rudel an 12-jährigen Mädels kommt, das irgendwie laut schreit.
Ja.
Und dann musste ich denen erklären, okay, meine Zielgruppe ist zum Glück ein bisschen älter und auch relativ gesittet. Spannend wahrgenommen habe, ist, dass im Kabarett auch dann ganz andere Leute waren, weil natürlich, was du sagst, ist richtig, die suchen sich den Künstler aus. Ich habe aber auch das Gefühl, besonders am Land gibt es dann halt einfach Leute, die schauen sich alles an, was halt in der Stadtgalerie Mödling so gespielt wird, oder die haben vielleicht ein Kulturabo und gehen dann einfach immer hin. Das heißt, es war für mich ganz spannend, dann vor so ein paar so 70-Jährigen zu spielen, weil ich mir dachte, okay, was sind ob meine Instagram-Inhalte, die da auf der Bühne diskutiere, dann so gut verständlich sind, aber manche von denen sind dann danach zu mir gekommen und haben gesagt, das war mal erfrischend, das war mal was anderes. Also es ist natürlich auch schön, wenn ich da andere Leute erreiche als online.
Ich habe auch das Gefühl, du repräsentierst ja noch das alte, gute YouTube, wo es einfach simpel um eine Person gegangen ist, wo man noch nicht in Los Angeles lebend irgendwelche Häuser anzünden musste oder Swimmingpools mit Schaum füllen, dass der ganze Garten voll ist und solche Sachen. David Dobrik und so weiter ist ja vielleicht eher ein Begriff. Aber auf der anderen Seite, wäre es nicht auch spannend, willst du Österreich mal verlassen und sagen so, ey, warum eigentlich nicht einmal irgendwie ein Jahr in Los Angeles leben? Weil im Prinzip ist es ja für dich eigentlich, außer das Kabarett betreffend, fast egal, wo du auf der Welt bist und deinen Content machst, oder?
Das stimmt natürlich, das habe ich mir auch schon gedacht. Ich habe aber wirklich mal eben probiert, da habe ich ein halbes Jahr in Berlin gewohnt, noch dazu in einer YouTuber-WG. Das heißt, es sind nur YouTuber gewesen auf einem Haufen, vier verschiedene. Und es war spannend, ich habe mich in Berlin nicht ganz wohl gefühlt, weil ich habe mich dann gefühlt wie ein... Wie sagt man? Ich glaube, in Österreich bin ich irgendwie so ein großer Fisch in einem kleinen Teich, weil es gibt nicht so viele Leute, die das machen, was ich mache. Und in Berlin hat jeder Zweite irgendein großes, cooles Projekt, das jetzt bald kommt und der neueste Shit ist. Und da bin ich fast ein bisschen untergegangen und hatte irgendwie Probleme dabei, mit zu integrieren. Deswegen, ich glaube, dass das in Los Angeles nochmal was ganz was anderes ist. Und natürlich, was man auch nicht sieht, ist, ich gehe halt viel auf so komische Termine, um irgendwas zu diskutieren. Mhm. Und ganz, ganz viele Leute schauen diesen persönlichen Kontakt. Und wenn ich dann woanders wohne, dann kann ich nur mal halbes Fee trinken gehen mit irgendwelchen Firmen. Von dem her weiß ich nicht.
Okay. Also der persönliche Kontakt ist ja auch wichtig und da kommst du auch wieder auf neue Ideen, oder wie? Das liegt's. Und du bist so viel zu Hause,
ja,
in Österreich?
Also wichtig, oder? Ich bin relativ viel zu Hause. Hier und da fliege ich dann wohin, wenn ich irgendwo was zu tun habe. Aber ich weiß nicht, ob mir dieser persönliche Kontakt wichtig ist. Ich finde es nur, wenn du zum Beispiel eine Kooperation mit irgendeinem Unternehmen planst und die ganze Zeit nur E-Mails schreibst oder telefonierst, dann glauben die irgendwann, du bist ein Abzocker, der eigentlich irgendwo im Untergrund lebt. Deswegen finde ich das ganz gut, wenn man sich ab und zu mit den Leuten trifft. Seht mich an, mir gibt's wirklich, so bin ich. Bitte gebt mir euer Geld und ich mache dann eine schöne Werbung für euch.
Genau, ja, jetzt machst du ja für einige Firmen Werbung, aber gibt es etwas, was du nicht machen würdest an Werbeaufträgen, wo du sagst,
ja, ich meine, es gab weiter? Einige Anfragen. Ja, alles, was so in die Politikrichtung geht, ist mir ein bisschen zu viel und das kommt auch überraschend oft. Also sei es jetzt irgendwelche Politiker-Interviews, wo dann auch dazu gesagt wird, das ist eh unparteiisch, aber trotzdem, weil ich finde, Politiker lieben es, von YouTubern interviewt zu werden, weil die können sich halt mir nichts, dir nichts um den Finger wickeln. Auf jeden Fall besser als Journalisten, die da vielleicht schon ein bisschen geübt sind. Und sowas würde ich einfach nicht machen. Genauso sehr, wenn irgendwas zu kontrovers ist. In letzter Zeit ist es ja sehr wichtig, dass alles so nachhaltig wie möglich ist. Und wenn du dann irgendwo, keine Ahnung, irgendwas mit Kaffeekapseln machst, schon wieder schwierig. Also ich glaube, da würde ich mich auch nicht rantrauen. Jetzt ganz davon losgelöst, ob ich privat dieses Produkt nutze oder nicht. Ich finde immer, wenn man sie dann auf eine Plattform stellt vor vielen Menschen und sagt, kauf diese Sache, dann weiß ich, dass man sie ganz, ganz viele Feinde macht, wenn das halt jetzt Aluminium ist. Deswegen sowas lasse ich dann auch sehr gerne bleiben, weil man einfach diesen Shitstorm nicht anhören möchte.
Ja, also nicht nur der Schiedsrichter wahrscheinlich, sondern bei dir wird es ja auch so sein, dass dich das auch stören würde, wenn es bei anderen macht, oder? Also da ist ja sicher auch
Das ist ja sowieso.
Zum Thema Selbstbild, Fremdbild. Jetzt ist der Michael Buchinger natürlich eine Figur, die, ja, wie du gesagt hast, eine Kunstfigur, die ja immer wieder lustig rüberkommt, aber vor allen Dingen auch so ein bisschen vielleicht unkontrolliert, ich weiß es nicht, und einfach was unfreiwillig Komisches auch dabei ist. Wie siehst du dich aber selber oder ist das, oder wie hast du das herausgearbeitet, dieses Fremdbild eigentlich, kann man sagen, so zu forcieren? Weil du sagst Kunstfigur, das basiert ja auf deiner echten wahrscheinlich. Aber
ich bin mir nicht sicher, ja, es basiert auf meiner echten Figur, aber oft ist es dann halt ein bisschen überspitzt. Ich glaube, es fällt mir gar nicht selbst so auf, wenn ich jetzt alleine vor der Kamera sitze, aber ich habe dann mal so ein Format gemacht, wo ich zum Beispiel einen Tag lang in verschiedene Berufe reinschnuppere, Michaels Praktikum. Und ich finde, da ist die Kunstfigur ganz besonders in Fahrt, weil ich halt sehr unbeholfen wirke, aber weil ich mir ja als Performer bewusst bin, okay, das Video wird jetzt nur lustig und unterhaltsam, wenn dieser Job, den ich da einen Tag lang ausübe, also zum Beispiel als Schaffner im Zug, wenn ich den halt nicht sonderlich gut mache. Weil wenn ich mich da jetzt hinstelle und ich brilliere total und ich mache das super und ich kriege einen sehr gut, dann ist das natürlich schön für mich, aber halt überhaupt kein lustiges Video. Deswegen, das ist so ein Format, wo ich halt schon sehr darauf bedacht bin, dass irgendwas schief geht, dass ich lustig bin, dass ich vielleicht unfreiwillig lustig bin, weil ich halt einfach eine eigenartige Art habe und genau daher kommt es. Und ganz viele Leute kommentieren dann und sagen, das war richtig unangenehm anzuschauen und wenn sie das kommentieren, dann sage ich, super, sehr gut, das war meine Absicht.
Ich wollte gerade sagen, also du, es ist nicht so, dass du diese Videos anschaust und dass es Fremdschämen mit dir selber ist, dann manchmal von dem Aspekt her, dass es ein bisschen quasi eben zu übertrieben, zu quirlig vielleicht wahrgenommen werden kann, weil dir selber fällt es ja wahrscheinlich auch auf. Mir ist es auch aufgefallen, tatsächlich, ich habe mir dieses ÖBB-Video auch angeschaut damals, schon eine Zeit her, und habe mir gedacht so, ja, aber ich weiß auch nicht, was ich anders machen hätte können. Natürlich, ich verstehe es. Es wäre nicht wirklich Unterhaltung gewesen, wenn man nicht geblödelt hätte. Aber es ist immer so ein wilder Ritt, glaube ich, so zwischen, ich weiß es auch nicht, zwischen der totalen, also zwischen einer peinlichen Aktion und zwischen man selber bleiben. Ne? Das ist ja
auch schwierig. Richtig, genau. Weil Weil zum Beispiel beim ÖBB-Video war es sehr kontrovers, weil ich offenbar diese Notruftaste gedrückt habe und das soll man nicht. Und da haben sich ja ganz viele Leute, die halt selbst im Zug arbeiten, aufgeregt. Aber natürlich habe ich das vorher alles abgesprochen und tausendmal gefragt, ob ich diese Notruftaste drücken darf. Und das sind halt aber so Dinge, das... Mir würde wirklich interessieren, was passiert, wenn ich auf diese Taste drücke. Und im Video habe ich es dann halt gemacht, weil ich mir gedacht habe, das ist dann lehrreich für alle. Aber es ist nicht sonderlich viel passiert. Man telefoniert dann halt einfach mit dem Zugfahrer.
Ja, ja. Aber natürlich, wenn das jeder macht, ja, das ist natürlich dann auch blöd.
Nein, jetzt, das ist undenkbar.
Darf man nicht machen. Ja. Du machst das Ganze also ohne Drogen und ohne Alkohol. Das in Wien.
Ich trinke das. Sorry, ich habe wieder angefangen im März Alkohol zu trinken. Ich habe ein Jahr lang kein Alkohol getrunken und das war eine sehr lehrreiche Zeit, weil ich bin draufgekommen, ich brauche es natürlich eigentlich nicht, um lustig zu sein, aber manchmal brauche ich es zum Einschlafen. Nein, ich brauche es gar nicht, aber ich finde es ganz nett in einer Runde.
Ich glaube, das Hauptproblem ist, ich habe das beim Bundesheer auch einmal gemerkt, wenn man Alkohol trinkt und man glaubt, man kommt in einen Zustand dann durch den Alkohol, eben du hast das ja auch mal erzählt, ich glaube, in dem Moment, wo man glaubt, man verwendet Alkohol, um etwas zu erreichen, verwendet einen Alkohol. Eigentlich.
Ja. Genau so ist es. Und das habe ich gemerkt, dass das zum Beispiel früher bei meinen Videos der Fall war, wo ich mir gedacht habe, okay, weil ich war vor der Kamera immer so ein bisschen nervös, irgendwie unangenehm, irgendwie nicht ganz ich selbst. Und dann habe ich gern ein Gläschen Wein getrunken, weil ich mir gedacht habe, das entspannt mich. Mhm. Und irgendwann ist das so zum Ritual geworden, dass ich mir gedacht habe, okay, offenbar brauche ich jetzt Alkohol, damit ich ein Video filmen kann. Und das fand ich doch sehr eigenartig. Und dann dachte ich mir, okay, Zeit, erstens das abzulegen und auch Zeit für eine längere Pause. Mhm. Und jetzt, also ich habe schon ewig immer mehr, ich würde mir nicht mehr mit Alkohol vor die Kamera trauen, glaube ich, weil ja, ich kann nicht gar, also ich weiß, dass es auch ohne funktioniert.
Es könnte auch in die Hose gehen natürlich, wenn man zu viel erwischt hat und zu locker ist und sich zu selbstsicher fühlt vielleicht, gerade wenn man das eh schon jeden Tag macht, dass man sich der Kamera aussetzt oder dann noch dem Kabarettpublikum, gell? Es könnte sein, dass die Kunstfigur plötzlich weg ist. Und dass man plötzlich wirklich mal selber
ist. Weil bei der Kamera kann ich sie natürlich noch schneiden, aber so betrunken oder angeduselt auf die Kabarettbühne, ich weiß nicht, würde ich mich nicht trauen.
Das ist sowieso sehr schwierig eben. Deswegen, ich stelle mir das ja auch zwischen den verschiedenen Medien sehr schwer vor, wie du selber bleibst, weil es ist ja wirklich für jeden schwierig. Auch auf einer Kabarettbühne, die Aufmerksamkeit ist ja ständig nach vorne gerichtet. 100% in einem YouTube-Video kann man ja auch einmal was anderes zeigen. Man kann einmal beim Kochen oder sowas, kann man mal Close-Ups zeigen von den verschiedenen Sachen, Nahaufnahmen und so weiter. Ein bisschen ablenken und so ein bisschen spielen damit. Und auf einer Kabarettbühne, da ist es wie eine Kamera ganz genau auf dich. Haben wir das jetzt wieder gedacht. Die NASA hat es ja auch geschafft, SpaceX hat es geschafft, die Astronauten in den Orbit zu schicken. Und die NASA ist jetzt nicht so medienerfahren offensichtlich wie SpaceX, weil SpaceX haben die eine Millionenproduktion gehabt, den ganzen Start gefilmt und so. Ich weiß nicht, hast du auch reingeschaut in diesen historischen Raketenstart?
Leider nein. Okay. An dem Tag habe ich schon was vorgehabt.
Gibt es eh noch, auf YouTube kann man sich noch anschauen, SpaceX, und das ist eine super Produktion, da ist heutzutage jede Minute von diesen Raumfahrern wird hier schon dokumentiert. Und bei der NASA, was machen die auf der ISS, haben eine Kamera aufgestellt und gesagt, seid ihr bereit für das Medien-Event? Und so, und dann sind sie 25 Minuten dauert es irgendwie, zeigt die Kamera nur diese vier Astronauten. Und man sieht so richtig, wie das aus deren Perspektive abläuft dadurch. Und das ist eine unfreiwillige Peinlichkeit eigentlich, die daraus entsteht, dass man das nicht schneidet. Mhm. Ja. So viel wollte ich gar nicht wissen. Weil auf der ISS habe ich mir gedacht, das ist fast ein bisschen too much. Und den Ball auf einer Kabarettbühne, um wieder darauf zurückzukommen, es ist ja auch so. Eine Kamera, die Gesichter der Menschen gerichtet nach vorne, und das nicht peinlich werden zu lassen, ist schwierig. Das ist super hart eigentlich.
Und ja, das stimmt natürlich und es bleibt halt nichts verborgen. Ja. Die Leute sehen die 2 Stunden lang und wenn ich irgendeinen Zwischenfall habe oder was auch immer, ich meine, ich kann auf Holz klopfen, es ist noch nichts Schlimmes passiert, aber wenn halt irgendwas wäre, ein paar Mal habe ich irgendwie meinen Text vergessen, aber ich glaube, ich kann das immer so rumbiegen, dass es nicht wirklich, also dass das das Publikum irgendwie nicht so mitbekommt oder glaubt, das sei Teil der Show. Und irgendwann hatte mein Hosenstall offen. Das sind Dinge, die passieren, aber trotzdem unangenehm.
Ja, absolut. Was? Ja. Hast du da gar keinen, der dir hilft? Ist das wirklich so ohne Netz und doppelten Boden keine Soufflöse und keinen Prompter oder irgendwas vor dir?
Na, das habe ich nicht. Das ist in dem Sinn wirklich sehr runterreduziert. Es bin nur ich auf der Bühne. Ich habe einen Techniker, der ist aber immer, also der ist nicht von mir angeheuert. Der gehört immer zum Veranstaltungsraum und ab und zu reise ich dann halt mit meiner Leute, also sei das jetzt mein Freund oder meine Managerin. Aber ansonsten bin ich da wirklich nur auf mich gestellt. Die Frage ist, wenn ich das jetzt weitermache und vielleicht ein neues Programm mache, ob das dann anders sein wird, ob ich das vielleicht eine Nummer größer machen will. Mhm. Weil es gibt ja ganz viele Kabarettisten, die haben zum Beispiel ein Bühnenbild und der Gernot Kuhl ist und immer so Leuchtstäbe und mit die reist er dann von Tourstopp zu Tourstopp mit seinem Truck oder was auch immer. Was denn, ob ich das will?
Du müsstest ja schon wieder Angestellte auch haben, die das dann mit dir umsetzen. Ich meine, Alfons Heider war immer im Programm. Mit Alfons Heider war ich mal in einem Programm, sogar auf der Bühne in Salzburg mal. Ja. Ich habe mich eine Viertelstunde nicht mehr runtergelassen von der Bühne, bloß weil ich einen Blödsinn geredet habe. Er hat dann irgendwie gar nichts mehr gesagt, ist nur da gestanden und ich stehe auf einmal da und bin mit Alfons Heider auf der Bühne und habe gedacht, was ist da los? Und er ist auch gar nicht lustig gefunden worden. Das ist auch eine tragische Situation gewesen in dem Fall. Also jetzt nichts gegen Alfons Heider, ich finde ihn schon immer wieder mal lustig auch dazwischen. Und deswegen bin ich auch ins Programm gegangen natürlich. Aber er hat ja hier nicht so viele Tickets verkauft und dann hat einfach, ich glaube, es war eine große Bank in Österreich, dann unter den Mitarbeitern Tickets verschenkt. Und dann hat er da plötzlich, ohne dass er es wusste, nämlich, musst du mir vorstellen, hat er auf einmal einen Saal voller Bankmitarbeiter gehabt, die eigentlich gar nicht so lustig drauf waren, die sich einfach gedacht haben, nein, wir müssen da jetzt hin, weil die Tickets sind gratis. Und dann spielt er da und er hat es auch direkt gemerkt. Er hat es direkt mitbekommen, dass irgendwas stimmt da nicht von der Atmosphäre her. Ja? Und dann hat er sich eben gedacht, dann kann ich den Trottel, also in dem Fall mich, auch gleich reden lassen.
Sowas kann auch irrsinnig unangenehm sein, wenn du im Publikum sitzt und du merkst halt einfach, der Kabarettist wird jetzt gerade nicht so ganz aufgefasst, wie er das vielleicht möchte. Ich glaube, mir selbst, na gut, es ist mir schon ein paar Mal passiert, wo er das Gefühl hatte, okay, da gab es einige Leute, die haben vielleicht die Tickets gewonnen. Das ist ganz oft, wenn ich irgendwo weit draußen am Land bin, dass dann was sind die kleine Zeitung 10 Tickets verlost und sitzen alle dann so im gleichen Eck und dann merkst du, okay, in diesem Eck wird nicht gelacht, die haben die Tickets gewonnen und zum Glück entsteht meistens eine ganz gute Stimmung, aber ich war letztens bei einer Kabarettistin, die habe ich mir angeschaut, weil ich sie halt wirklich lustig finde und ich weiß nicht, wie die Leute diese Tickets gekriegt haben, aber die waren alle völlig schockiert, also das ist so also diese Show, die Erika Radcliffe, das ist eine österreichische Komikerin und das war ganz witzig, weil ich habe mir die angeschaut in der Kulisse hier in Wien und die redet halt ganz viel über Tabuthemen, würde ich sagen. Das heißt, es geht um Vergewaltigung, Selbstmord, Abtreibung und so weiter und ich wusste das, weil ich sie ja kenne oder weil ich halt ihre Clips von YouTube kenne und ganz viele Leute im Publikum scheinen das aber nicht gewusst zu haben, dass es da um ein bisschen heiklere Themen gehen wird und die waren dann richtig schockiert und sind zum Teil auch nach Hause gegangen. Und irgendwie war es dann, also mir war das auch sehr unangenehm, dass so eine komische Stimmung im Publikum war. Deswegen haben dann mein Freund und ich auch besonders laut gelacht.
Damit, das aufzufangen.
Ja, ein bisschen Stimmung entsteht, genau.
Ja, also du magst das jetzt wirklich. Ich merke, du hast da Blut geleckt, sagt man immer so grauslich, sozusagen. Und die Connection mit dem Publikum, ist das was, auf das du verzichten könntest auch? Also wo du sagst, wenn es jetzt kein Kabarett mehr gäbe, dann würdest du auch weiterhin funktionieren? Oder nimmst du da so viel Energie mit, dass du sagst, das eine funktioniert und das andere jetzt schon nicht mehr?
Ich würde es auf jeden Fall vermissen. Ich nehme sehr viel Energie mit. Es bestärkt mich immer ein bisschen und vor allem ist es ein gutes, Also ich lerne sehr viel daraus. Ja, ich merke halt einfach, was funktioniert, was nicht. Und das kann ich dann natürlich auch auf YouTube die anderen Dinge mitnehmen, die ich so mache. Das heißt, wenn ich jetzt merke, okay, die Leute reagieren besser, wenn ich solche Geschichten erzähle, dann konzentriere ich mich vielleicht auch auf YouTube und im Podcast mehr auf gewisse Themen. Und das finde ich irgendwie schon ganz spannend, weil das dann halt so ein laufender Lernprozess entwickeln. Ich will jetzt nicht 10 Jahre lang genau das Gleiche machen. Das finde ich schon gut.
Das ist ja die nächste Frage, weil wir haben ja gerade über das Bühnenprogramm gesprochen. Da ist ja natürlich viel möglich auf einer Bühne, aber hauptsächlich ist es bei dir Reden, oder? Was gibt es da noch zu sehen bei dem Bühnenprogramm? Kochst du was auf der Bühne, machst du einen Strudel?
Nix. Reden. Ich koche nicht, aber das wäre eine super Idee für das nächste Programm. Ich lese ganz kurz etwas aus einem meiner Bücher, damit ich die Leute nochmal ein bisschen runterkommen lasse. Das dauert nur so 10 Minuten. Und ja, ich weiß nicht, man könnte eh viel Verschiedenes machen. Vielleicht werde ich als nächstes auch Sketch-Komiker und trete mit einer Gruppe auf. Wahrscheinlich nicht, aber es wäre zumindest
sehr lustig. Martina Hill-Style könnte sich ausgehen eigentlich, oder? So wie die das
könnte
macht.
Vielleicht ausgehen. Ich bin mir nicht sicher, wie talentiert ich als Schauspieler bin, aber man kann ja vieles lernen.
Martina Hill ist doch wahnsinnig vielseitig, das stimmt. Die ist schon fast mehr Schauspielerin als Kabarettistin eigentlich, gell?
Macht das super. Sehr wandelbar.
Auf der anderen Seite ist es auch top produziert. Also vielleicht kommt es auch darauf an, dass man sagt, okay, das wäre eigentlich eine lustige Idee. Aber du könntest.
Wenn was gut gemacht ist, finde ich, weiß ich mir das auch immer zu schätzen. Ja, das ist dann, trägt schon zum Humor auch bei.
Du könntest am Anfang, fällt mir gerade ein, von einem Programm. Ach Gott, das wäre eine geile Idee eigentlich. Ja, muss man schauen, ob das versicherungsmäßig geht, dass man überhaupt einen Backofen oder sowas auf die Bühne stellen darf, einfach. Also für eine Kochshow. Also stell dir vor, du stellst mehrere Backöfen auf, ziehst es irgendwie wie eine Kochshow auf und dann machst du wirklich so während diesen, weiß ich nicht, 90 Minuten, 120 Minuten oder sowas, was die Show dauert. Irgendwie einen Kuchen oder sowas, den dann alle essen oder so.
Und den gibt es am Schluss. Das ist super, einfach, weil da kriegt man was für sein Geld, nämlich Backwaren.
Stimmt, ja.
Super, geniale Idee.
Ich war einmal bei Stermann und Grissemann im Programm, weil ich habe für so eine Kabarettbühne auch gearbeitet. Da war ich so Stagehand und habe einfach Sessel aufgestellt und solche Sachen. Und habe mir dann auch das Programm anschauen dürfen, netterweise. Aber es war einmal sehr, sehr, es kann auch echt. Also man hat schon eine unglaubliche Macht, auch wenn man auf der Bühne steht, weil die nutzen es manchmal aus. Wir hatten an dem Tag haben die so wenig Merchandising während der Tour verkauft irgendwie, dass sie gesagt haben, heute verkaufen wir mehr Merchandising als vorher. Die haben da DVDs, T-Shirts, Kapperl, alles mögliche hatten die. Und die haben dann die Show nicht beendet, sondern die haben dann gesagt, so, und jetzt haben wir hier vor uns Tische aufgebaut, da ist das ganze Merchandising drauf, jetzt könnt ihr uns was abkaufen, wenn ihr wollt. Und dann so reingeschaut.
Das ist ja frech.
Es war einfach nur das ganz normale Bühnenlicht noch an, weißt du, da siehst du im Publikum und denkst so, was wollt ihr jetzt? Ja, wir wollen jetzt, dass ihr jetzt raufkommt und das Merchandising hier abkauft. Wir signieren das auch alles und so, ja. Die Stimmung, die dann entstanden ist, ist ganz, ganz schlimm gewesen. Man ist richtig unter Druck gesetzt vorgekommen. Also man kann schon mit dem Publikum auch richtig, richtig spielen, ne? Auf verschiedenste Arten.
Vielleicht probiere ich das mal aus. Ich will ja, dass was weitergeht in Sachen Merch. Sicher.
Wie passen deine Bücher zum Beispiel zum Rest der Geschichte? Könntest du beim Kabarettprogramm jetzt auch Bücher verkaufen? Zum Beispiel ist das thematisch, oder machst du das auch? Unterstützt das eine das andere?
Ja, das passt super zusammen und die Bücher werden dann auch vor Ort meistens verkauft von so einer Buchhandlung, die halt aus dem Ort kommt oder aus der Gegend, wo ich auftrete.
Das ist aber eine sehr nette Idee auch, den lokalen Buchhandel.
Ich finde das eine gute Regelung und natürlich sind die Bücher inhaltlich ähnlich, wenn auch nicht gleich, weil es sind halt Anekdoten aus meinem Leben, jetzt so Dinge aus meiner Vergangenheit, wo ich vielleicht was gelernt habe. Mhm. Ich glaube, vor einem Buch hat man vielleicht ein bisschen länger etwas, weil da bin ich selbst drauf gekommen, als ich die Hörbücher aufgenommen habe. Da habe ich schon immer so 8 bis 9 Stunden vorgelesen. Es ist eigentlich recht lang. Ja, es war mega anstrengend. Mache ich nie wieder.
Ich habe schon mal ein Hörbuch produziert auch und das ist vom Autor gelesen worden und das ist eine Wahnsinnsarbeit. Man denkt sich dann, man liest 8 oder 9 Stunden, aber man liest ja nicht 8 oder 9 Stunden. Man liest ja irgendwie sehr oft viel, viel mehr. Wie lange hast du gebraucht?
Genau. Es waren, glaube ich, 4 Sessions, die schon den ganzen Tag dann gedauert, haben wir da halt den ganzen Arbeitstag, also 4 mal 8 Stunden vielleicht.
Hast du es selber produziert dann auch oder hast du es produzieren lassen, weil das Schneiden
ist ja Albtraum. Ich war in einem Tonstudio und die sind auch bei Sony erschienen, das heißt, ich bin jetzt Sony-Künstler, wie du vielleicht... Toll, oder?
Was es einem bringt, halt. Aber es klingt gut, ja.
Je nachdem, was es einem bringt, es klingt super. Und es ist auf jeden Fall sehr auf die Stimme gegangen. Das kann ich verraten. Ich habe danach einfach keine Stimme mehr gehabt und habe mir gedacht, Michi, du musst echt was machen, um so ein bisschen deinen Klangkörper oder deine Stimme zu trainieren und zu schützen.
Freunde von mir hatte eine Band, ich weiß nicht, ich glaube, die hatte jetzt nicht mehr. Und die hat dann mir so vorgeschwärmt, weil du gerade Sony gesagt hast, ja, wir haben jetzt einen A&R-Manager bei uns Konzert gehabt und der hat uns gesagt, wir kriegen einen Plattenvertrag bei Universal Music. Wow, das ist Wahnsinn. Und ich habe gesagt, ja, super, ich freue mich für dich. Und irgendwie so ein halbes Jahr später oder ja, ein Jahr später haben wir wieder über das gleiche Thema gesprochen. Also es ist eine Arbeitskollegin, Freundin von mir unter Anführungszeichen gewesen. Also jetzt nicht so eine, mit der du jeden Tag telefonierst, ja. Und dann habe ich sie wieder getroffen und dann sagt sie so, ja, es war total scheiße eigentlich. Also die haben uns zuerst gesagt, einen Plattenvertrag und dann wollten wir ein Musikvideo machen. 500 Euro Budget haben sie uns nicht gegeben dafür und so. Also heute, es ist schön. Und dann bist du aber vertraglich gebunden, ne? Also die waren dann irgendwie 3 Jahre vertraglich. Die waren 3 Jahre vertraglich gebunden. Bist du jetzt auch, hast du auch deine Seele verkauft für ein paar Jahre bei Sony oder bist du da so selbstständig? Nein,
ich habe da eigentlich, wir arbeiten da projektbezogen zusammen. Okay. Das heißt, ich habe diese Rechte für die Bücher abgegeben oder halt ihnen verkauft. Aber ich bin jetzt, glaube ich, frei. Ich kann rein theoretisch, wenn ich dann endlich mein R&B-Album veröffentliche, kann das wahrscheinlich auch woanders sein.
Wollte gerade sagen, Musik ist das ein Thema für dich. So wie William Shatner könntest du es auf jeden Fall machen, auch wenn du nicht singst. Der spricht ja auch sehr viel.
Wie macht's der?
Der spricht sehr viel. Okay. Also er covert Songs, lässt sie von so Alternative Bands ziemlich künstlerisch aufarbeiten, eigentlich auch, kann man auch mal reinhören. Und dann zum Beispiel singt er so Lucy in the Sky with Diamonds und so. Und der sagt es mit so einer beruhigenden Erzählertonlage. Und hat dann vielleicht noch manchmal jetzt ja die eine oder andere Sängerin dabei, die da ein bisschen mitarbeitet. Ja, also man kann da auch sehr kreativ arbeiten. Er liest eigentlich mehr. Ja.
Das wäre schon was. Siehst du jetzt, wo du sagst, und vor allem wenn das lukrativ ist, dann bin ich schon dabei.
Fürs Geld macht man Buchen, alles klar. Na, die Frage ist, wirst du dieses Medium oder andere Medien und welche anderen Medien eigentlich noch nutzen, um eine weitere Plattform zu schaffen? Weil YouTube wird ja irgendwie auch irgendwann anstrengend, oder? Oder werden deine Fans zu alt oder kommst du bei der jungen Zielgruppe auch gut an? Weißt du, das sind ja auch sehr viele Fragen. Beschäftigst du dich damit oder richtest du dich da auch ein bisschen danach, in welche Richtung es auf YouTube zum Beispiel generell geht? Weil diese Insta-Models, diese...
Ich versuche mir wenig. Ich schaue wenig auf die anderen, muss ich ganz ehrlich sagen, aber ich habe schon das Gefühl, dass die Leute, dass meine Zielgruppe halbwegs mit mir wächst. Ich kriege halt immer gut mit, was wird gut geklickt, was wird nicht so gut geklickt. Ich versuche mich dann natürlich nur auf das zu fokussieren, was irgendwie besser läuft. Und ich nehme das alles nicht so streng oder nicht so super ernst, weil ich habe keinen 5-Jahres-Plan. Ich schaue halt einfach, was funktioniert. Was macht auch mir Spaß, weil das Letzte, was ich will, ist mir irgendwie zu sehr da jetzt zu verbiegen oder anzustrengen, wenn ich mich nicht danach fühle, um jetzt in irgendeine Rolle zu passen. Das heißt, im Moment macht alles noch Freude, aber ich schließe nicht aus, wenn dieses YouTube-Ding irgendwann nicht mehr läuft oder auch keinen Spaß mehr macht, dann lasse ich es halt einfach bleiben und probiere irgendwas für die anderen Dinge mehr. Ich bin da recht offen. Ich bin ja im Moment zum Glück sehr breit aufgestellt und wenn da irgendein Feuer erlischt, dann brennen hoffentlich noch die anderen eine Weile weiter.
An welchen internationalen Vorbildern orientierst du dich oder hast du da komplett keine Vorbilder oder so? Bei Ellen DeGeneres hat zum Beispiel so ein Programm gehabt, Relatable, ist auch sehr lustig. Weißt du, das?
Ja, genau. Ja, das war sehr amüsant.
Allein schon, wie das anfängt.
Ich finde, sie eine gute Karriere.
Ja.
Die hat eine super Karriere hingelegt. Sie war ja zuerst ebenfalls Stand-Up-Comedian. Dann ist sie wie ganz viele dieser Stand-Up-Comedians in den 90ern so in die Sitcom-Richtung abgerutscht. Mhm. Dann war ihr, also fand ihr sehr unterhaltsam. Dann war ihr großes Outing. Dann war sie ja eigentlich Persona non grata für eine Weile. Und dann war eigentlich, ist jetzt ihre Talkshow ein viel größerer Hit als alles, was sie bisher gemacht hat.
Ja. Und die Plattenfirma dann noch dazu. Wahnsinn, ja. Das ganze jungen Künstler.
Die Plattenfirma. Und ich orientiere mich da an niemand Bestimmten, aber ich finde solche Stories dann natürlich immer inspirierend, wenn man auch lernt, okay, du kannst deinen größten Erfolg auch noch mit 45 haben oder noch älter. Ich finde das schön. Und also was versuche ich ganz sehr festzuhalten, weil manche Leute sind dann so, okay, jetzt bin ich 30 und habe noch immer keine Million. Da denkt man so, ja, was denn, was du für einen Stress hast?
Auf der einen Seite musst du ja unglaublich selbstbezogen sein, natürlich, um diese ganzen, um den Content auch zu liefern und von dir zu erzählen und aus deiner Perspektive. Allein schon, man denke an den Podcast zum Beispiel. Michael Buchinger, du hast ja auch einen Podcast natürlich und da geht es ja zum Beispiel auch um Schnapszahlen manchmal, um deine Erlebnisse mit Schnapszahlen bei der Uhrzeit. Ja. Habe ich gehört. Richtig. Zum Beispiel. Das verfolgt mich übrigens seither, sehr inspirierend, unter Anführungszeichen.
Siehst du, gibt auch einen Einfluss.
Ja. Jetzt geht es mir auch genauso, wenn ich auf die Uhrzeit schaue. Auf einmal denke ich mir so, aha, es ist jetzt 23.23 Uhr. Oder es ist 22.22 Uhr eigentlich. Oder 11.11 Uhr.
Das Universum ist immer aktiv. Super. Ja.
Ja, die Frage, interessant ist ja eigentlich auch, was willst du konkret eigentlich damit machen? Was willst du erreichen? Willst du die Menschheit verbessern? Einen besseren Ort machen?
Na, ich will die Leute unterhalten und ich möchte, dass die Menschen, wenn sie einfach vielleicht eine stressige Zeit haben oder irgendwie lachen wollen, dass sie ganz genau wissen, okay, an den Michi Buchinger kann ich mich wenden, weil der gibt mir da 5 Minuten Realitätsflucht oder 20 Minuten, wie lang auch immer. Mhm. Und ich glaube, ich will einfach so ein Mensch sein, wo sie die Leute denken, okay, auf den ist Verlass, da kann ich immer lachen und mehr will ich ja gar nicht.
Ja, da ist
wenn das. Irgendwer was lernt, super, aber das ist nicht meine Absicht.
Auf der einen Seite sagen die Leute, Michael Buchinger ist vielleicht ein bisschen selbstbezogen, auf der anderen Seite, du machst ja so viele Dinge auch wegen den anderen. Also eigentlich...
Nein, sicher, ich bin absolut selbstlos, ich bin überhaupt nicht so narzisstisch, wie immer alles sagen.
Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast für den Kollektiv-Podcast.
Ich habe zu danken, es war sehr schön.
Ja. Sehr schön. Was ist dein Fazit? Nimmst du auch irgendwas mit? Hat dich irgendwas? Achso, ich hab dich schon inspiriert. Stimmt, mit dem Kochen im Programm. Das wäre geil. Vielleicht wird es was. Schauen wir mal.
Eben. Ich muss es nur versicherungstechnisch wahrscheinlich sehr, sehr schwierig, aber ich kann ja nur so Dinge machen wie Salate. Irgendwas, wo nicht viel anbrennen kann.
Oder du verarschst das Publikum und machst einfach Kekse aus Knetmasse oder irgend sowas und dann, wenn sie es probieren,
zum Beispiel. Das ist dann der letzte große Gag. Der letzte große Lacher.
Oh Gott, Helmut Berger hat einmal erzählt, er hat irgendwann bei einem Catering kein Essen mehr, dann haben sie irgendwie Servietten paniert und keiner hat es gemerkt.
Nicht schlecht, sicher.
Dankeschön für deine Zeit, die wird da jetzt wieder abgehen, die muss jetzt wieder reinarbeiten. Ja. Und wenn du wieder mal Zeit hast für einen inspirierenden Talk, dann geben sie Bescheid. Ich werde schon anfragen. Ich werde mich durchkämpfen müssen zwischen einer Armee an Rechtsanwälten, Managern und Immobilienhaien, die sich rund um dich aufgestellt haben.
Ich bin sehr nahbar. Danke dir, ich wünsche dir noch einen schönen Tag.